Deutschland könnte, Deutschland kann auch schon, aber irgendwie hängen wir noch so in unserer Komfortzone fest. So ist jetzt mein Eindruck. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ja auch falsch.
Diese Sorge, die ist aus meiner Sicht sehr berechtigt. Wir haben immer irgendwie gesagt, ja, so schlimm ist es nicht. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo das absolut nicht mehr geht. Die hybriden Angriffe auf Europa nehmen permanent zu. Und auf unser Thema übertragen heißt es, wir müssen auch die Dimension Weltraum, Space-Fähigkeiten stärken, weil wenn ich die entsprechenden Fähigkeiten nicht habe, dann kann ich auf der Erde nicht bestehen.
Space 4, 3, 2, 1. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.
Ja, wir schauen heute mal auf das große Ganze, denn Raumfahrt ist längst nicht mehr nur Sache von Staaten oder Weltraumagenturen. Immer mehr private Unternehmen vom Startup bis zum Konzern drängen ins All. Und genau diese Entwicklung beschreibt ja der Begriff New Space. Wir wollen in der Folge darüber sprechen, welchen Stellenwert die Raumfahrt in der neuen Bundesregierung hat. Und was es eigentlich braucht, damit Deutschland international wettbewerbsfähig bleibt. Bevor wir das gleich mit einem Experten aus der Industrie und Raumfahrt klären, erstmal ein herzliches Willkommen zu Space 4, dem kosmospolitischen Podcast. Wir sind
Dr. Matthias Bayer, Gründer und Geschäftsführer des New Space Unternehmens Space Optics und mir gegenüber
Francis-Therese Bayer, Sprechwissenschaftlerin und Journalistin. Ja, heute zu Gast ist jemand, der wie kaum ein anderer an der Schnittstelle von Industriepolitik, strategischer Sicherheit und Raumfahrt aktiv ist und genau weiß, was passieren muss, damit Raumfahrt in Deutschland nicht nur abhebt, ja, sondern auch, ich würde sagen, wirtschaftlich landet, ne?
Ja.
Wir freuen uns, dass du hier bist, zumindest direkt live aus Berlin zugeschaltet, Matthias Wachter, Geschäftsführer der New Space Initiative für Deutschland und Leiter der Abteilung Sicherheit und Rohstoffe beim Bundesverband der deutschen Industrie, BDI.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gern dabei. Freue mich auf das Gespräch.
Wenn es darum geht, Raumfahrt als strategisches Zukunftsthema in Deutschland zu verankern, würde ich sagen, bist du einer der führenden Köpfe, beziehungsweise, ich würde sogar sagen, ja, Vordenker. Und was Europa angeht, also sozusagen, dass Europa proaktiv nach vorn geht in Sachen Raumfahrt, Sicherheit und sich dabei mit eigenem Programm weniger abhängig macht von der US-Politik, sind ja absolut deine Themen.
Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Für mein Verständnis war das ein bisschen zu viel Lob zu Beginn. Aber in der Tat, das sind genau die Themen, mit denen wir uns im BDI und in der New Space Initiative beschäftigen. Und als wir vor 4 Jahren mit der Initiative gestartet sind, da war das noch so ein Nischenthema in weiten Teilen. Und jetzt ist es ein ganz zentrales Thema für die industrielle Produktion in Deutschland für viele Branchen. Und es ist natürlich ein sicherheitspolitisches Thema, das sehr stark natürlich auch mit diesem furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun hat.
Du hast gerade die New Space Initiative schon auch nochmal kurz erwähnt. Du bist ja Geschäftsführer davon. Space Optics ist ja auch ein Mitglied der New Space Initiative. Und vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht kannst du nochmal kurz ausholen, was macht die New Space Initiative, was ist sie eigentlich und warum ist sie mittlerweile so wichtig auch für Deutschland?
Also die New Space Initiative ist ein Teil des BDIs. Wir haben die im Dezember 2021 gegründet. Und das Ziel der Initiative sind 2 Dinge. Zum einen das dynamische New Space Ökosystem, also die Raumfahrt, wenn man so will, zusammenzubringen, besser zu vernetzen mit der klassischen deutschen Industrie, die im BDI organisiert ist. Deshalb eben auch beim BDI. Das ist das eine Ziel. Und das andere ist, wir wollen natürlich New Space und diesen Themen auch eine Stimme und eine Sichtbarkeit geben, eine Visibilität, die wir dann auch als BDI gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit transportieren und immer wieder wachrütteln und sagen, Leute, das ist ein super wichtiges Thema und da geht es längst nicht um, wir kolonisieren den Mars und fliegen zum Mond, sondern es geht um viel mehr. Es ist ein gesamtindustrielles Thema, es geht uns alle an und das haben wir uns zur Mission gemacht.
Wenn du sagst, Sichtbarkeit geben, jetzt ist es ja so, unter der neuen Regierung ist ja die Raumfahrt zumindest namentlich erstmalig in einem eigenen Ministerium verankert. Siehst du das als großen Schritt oder sagst du, okay, das ist doch eher Symbolpolitik, weil sie ist ja schon von der Wirtschaft in die Forschung gegangen, also Stichwort Gelder?
Also mein Glas ist immer halb voll und deshalb würde ich das auf jeden Fall auch erstmal positiv sehen. Ich würde das positiv sehen, dass zum ersten Mal überhaupt in der deutschen Geschichte Raumfahrt im Namen eines Ministeriums auftaucht. Und ich finde, das ist schon ein Statement. Das ist ein Signal, wo die neue Bundesregierung sagt, das ist uns so wichtig, wir ziehen dieses Thema hoch. Und wir machen es zu einem ministeriellen Thema. Und damit verbunden ist ja natürlich auch eine höhere Priorisierung, ein höherer Stellenwert. Und man trägt damit natürlich auch der gesamtindustriellen, gesamtwirtschaftlichen Bedeutung aus meiner Sicht stärker Rechnung. Also das ist positiv. Positiv ist weiterhin, wenn wir uns den Koalitionsvertrag anschauen, der wirklich so viel Raumfahrt enthält wie noch nie zuvor mit ambitionierten Aussagen, dass man sagt, jawohl, wir wollen bei der ESA führend sein, wir wollen mehr investieren, wir wollen es zu einem Schlüsselthema machen und wir wollen auch im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich eigene Fähigkeiten, Konstellationen etc. aufbauen, weil das für uns und unsere Sicherheit und für unser Land so wichtig ist. Also ich finde, das atmet alles einen positiven Spirit, einen positiven Duktus, ein Signal des Aufbruchs. Und das würde ich erstmal sehr positiv bewerten.
Vielleicht sollten wir einmal nochmal sagen, wie das neue Ministerium heißt. Das
neue Ministerium heißt Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, BMFTR. Die Ministerin sagt immer BM Future. Ich finde, das ist ein ganz schöner Name.
Dieses Jahr ist ja auch wieder ESA-Ministerratskonferenz im November, also auch ein ganz wichtiger Termin, wo ja dann auch die Weichen gestellt werden für zukünftige Programme.
Es ist so und es ist die ESA-Ministerratskonferenz, also vielleicht zur Einordnung, die findet alle 3 Jahre statt und da treffen sich die für Raumfahrt zuständigen Minister der ESA-Mitgliedsländer und entscheiden gemeinsam für die nächsten 3 Jahre, wie viel sie in Space als Europäer, wie viel wir investieren wollen und vor allem, welche Programme und Vorhaben wir realisieren wollen. Das heißt, diese Ministerratskonferenz ist super wichtig, weil sie festlegt, was Europa in den nächsten 3 Jahren in der Raumfahrt machen möchte, was wir erreichen möchte und wie wir das auch finanziell unterfüttern. Und die Konferenz im November ist eine besondere Konferenz aus deutscher Sicht, weil sie in Deutschland, in Bremen stattfindet, unter deutschem Vorsitz. Das heißt, Deutschland ist da jetzt wirklich gefordert, eine ambitionierte Agenda mitzuentwickeln und vorzulegen, eine Strategie zu entwerfen und zu sagen, hey, wir Europäer, da wollen wir hin und das ist unser Plan für die nächsten 3 Jahre.
Wenn wir jetzt gerade bei Deutschland mal bleiben, also Raumfahrt an sich ist ja natürlich viel Hightech und viele denken immer an die Technologie, aber es ist eben auch Standortpolitik. Wie konkurrenzfähig siehst du denn den deutschen Raumfahrtsektor aktuell? Gerade so im internationalen Vergleich, also wenn wir uns mal gegen USA, vielleicht auch Frankreich oder private Akteure einordnen.
Ich finde, wir haben ein sehr, sehr starkes New Space Ökosystem in Deutschland. Und mit New Space Ökosystem, da meine ich, ich sag mal, die klassische Raumfahrt, etablierte Player, mittelständische Unternehmen und natürlich auch die jungen Unternehmen, die in den letzten Jahren hinzugekommen sind. Und dieser Mix, der ist, glaube ich, ein großes Asset. Das ist eine große Stärke, die wir haben. Und ich glaube, wir müssen uns technologisch überhaupt nicht verstecken. Ja. Wir haben alle Technologien, die es eigentlich braucht. Wir haben großartige Gründer. Wir haben private Investoren, die in den letzten Jahren viel investiert haben. Wir haben Player, die in großen internationalen Projekten dabei sind. Ob das jetzt die Rückkehr zum Mond angeht, die internationale Raumstation und, und. Also Deutschland hat ein sehr, sehr starkes Ökosystem. Ich glaube, dass wir auch sehr wettbewerbsfähig sind. Aber man muss natürlich immer dazu sagen, Raumfahrt ist Dual Use. Mhm. Das heißt, alle Anwendungen, Produkte und Systeme können vom Grundsatz her auch immer irgendwie militärisch genutzt werden. Und damit kommt natürlich dem Staat als Kunde eine ganz besondere Rolle zu. Ja, also ich kann technologisch die besten Spionage- und Aufklärungssatelliten der Welt entwickeln und bauen. Wenn der Kunde Staat ihn nicht kauft, dann habe ich halt ein Problem. Ja. Und die Herausforderung für das deutsche Ökosystem in den letzten Jahren war einfach, dass die Politik gesagt hat, naja, Raumfahrt, das ist jetzt nicht so ein Prio-Thema für uns. Und damit war die Anzahl der Aufträge, die vergeben wurde, sehr, sehr überschaubar.
Was würdest du sagen, woran lag das?
Das schwächt uns natürlich. Also da gibt es verschiedene Gründe dafür, warum das so ist. Zum einen kommt die Politik immer und sagt,
lohnt sich das?
Muss das denn sein? Haben wir denn nicht andere Themen? Ja, haben wir denn nicht größere Herausforderungen so? Nein, ja, also wir sehen eben Ukraine, wir sehen gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Es ist ein Schlüsselthema. Das ist jetzt, glaube ich, Stichwort Koalitionsvertrag, neuer ministerieller Zuschnitt angekommen. Mhm. Aber in der Vergangenheit war das eben nicht immer der Fall.
Glaubst du, das war so, weil sich das Ganze dann doch mehr auf die großen Raumfahrtagenturen konzentriert hat und der Staat gesagt hat, okay, wir schieben das mal eher dorthin?
Also ich glaube, dass die Raumfahrtagenturen eine sehr wichtige Rolle spielen und sie werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube, der Schwerpunkt der Agenturen wird sich verschieben. Ich glaube, wir werden so eine Entwicklung noch stärker in Europa und in Deutschland erleben, wie wir sie heute schon in den USA sehen. Dass zum Beispiel die NASA sagt, ich mache weniger Projekte selbst und führe die selbst durch, plane die, operationalisiere die und. Sondern es gibt Dinge, das können private Akteure viel besser und effizienter. Und wenn das der Fall ist, dann setze ich NASA als Kunde lieber auf diese privaten Unternehmen. Also Stichwort Trägerraketen, Low Earth Orbit, wo die NASA ganz klar gesagt hat, das können die besser. Wir generieren einen Wettbewerb, wir kaufen Fähigkeiten als Kunde ein und lassen die Privaten das in unserem Auftrag umsetzen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Themen, wenn man an große Forschungsprojekte, Deep Space Exploration und Ähnliches denkt, das ist für private Unternehmen noch nicht so relevant, weil es da keinen wirklichen Business Case gibt. Und da ist es einfach wichtig, dass dann die Agenturen weiterhin hier eine aktive Rolle spielen. Und die Agenturen spielen natürlich auch eine Rolle jetzt auch im Hinblick auf diese ganze Sicherheits- und strategische Dimension. Also ich glaube, es wird auch in Zukunft Agenturen geben, aber der Schwerpunkt wird sich verschieben und wie das aussehen könnte, das sehen wir, glaube ich, schon sehr gut in den USA.
Stichwort USA, Stichwort Sicherheit. Du hast es gerade eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ich würde gern noch mal auf was eingehen, was wir in unserer vorherigen Folge besprochen haben. Und zwar ging es da um Iris Square. Also wir haben es liebevoll das europäische Starlink getauft. Die Glasfaser im Himmel. Siehst du, was solche Beteiligungen angeht, von Deutschland aus da genug strategische Klarheit und Priorisierung und wird es wirklich so sein, dass dann, ich glaube, es waren 290 Satelliten,
ja,
Matthias?
Bis 2030, so der Plan.
Also schätzt du das als realistisch ein oder könnte das auch wieder so ein bisschen verebben, versanden?
Ich glaube, zunächst muss man sagen, Elon Musk ist ja lange Zeit sehr belächelt worden für sein Starlink-Vorhaben, wo viele auch hier in Europa gesagt haben, Internet aus dem All mit Satelliten, was soll das? Mhm. Ja. Latenzzeiten, also die Zeit der Datenübertragung, dann brauchst du hunderte, tausende von Satelliten. Das ist doch kein Business, ja, was soll das? Also die Europäer haben das, muss man fairerweise sagen, lange Zeit belächelt. Und dann gab es den großen Switch von heute auf morgen, als der russische Angriff auf die Ukraine begann, der ja, wenn man es genau nimmt, im Weltall begann, mit einem Cyberangriff auf eine Satellitenkonstellation, die für Kommunikation genutzt wurde. Und dann ist Starlink eingesprungen. Musk hat es dann sehr schnell nach Kriegsbeginn der Ukraine zur Verfügung gestellt. Es wurde freigeschaltet, es wurden Tausende von Terminals in die Ukraine geliefert. Und das hat dazu beigetragen, dass die Ukraine überhaupt wieder online ist. Ja? Und wir sehen mittlerweile, dass es strategisch, militärisch ja fast schon einen Game-Changer-Charakter hat, weil es einen für die Russen bisher nicht störbaren Kommunikationskanal für die Ukraine darstellt, weil sie damit sehr große Datenmengen in Echtzeit transportieren und verarbeiten können. Und weil sie das natürlich auch nutzen können für die Kommunikation zum Beispiel mit Flugkörpern, mit Drohnen, die dann darüber gesteuert werden und. Und dann hat man gesehen, wow, das ist ja super wichtig und das ist eine super potente Sache, dass ich so ein System habe. Und dann haben die Europäer gesagt, es gab schon Überlegungen und Konzepte vorher, aber das hat nie so richtig Fahrt aufgenommen. Der Krieg hat es dann nochmal befördert, dass man gesagt hat, ey, wir brauchen sowas, so ein vergleichbares System, auch als Europäer. Wir können uns doch nicht von einem amerikanischen Milliardär an der Stelle abhängig machen. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde von IRIS², dem europäischen Pendant, wobei die Ausrichtung und Schwerpunktsetzung schon so ein bisschen anders ist. Also man kann das nicht eins zu eins vergleichen, aber es geht in die Richtung. Und ich glaube vom Grundsatz und auch da jetzt erstmal positiv das zu konnotieren, es ist gut, dass die Europäer gesagt haben, wir brauchen sowas, wir wollen sowas gemeinsam realisieren, wir wollen es aufbauen. Man könnte höchstens sagen, ihr seid ein bisschen spät dran, ja, aber umso wichtiger ist jetzt, dass wir das erfolgreich realisieren und dass wir hierfür die Kompetenzen und die Fähigkeiten, die das gesamte Ökosystem hat, dass wir die bestmöglich nutzen.
Aber trotzdem nochmal die letzte Frage. Zeitschiene, siehst du das realistisch bis 2030?
Also, es gibt ja den Spruch, Space is hard. Ja. Oder andere sagen immer, it's rocket science. Und das ist es natürlich. Ich glaube, dass die Zeitachse extrem ambitioniert ist. Aber wir haben es, glaube ich, auch so ein bisschen selbst in der Hand, die Europäer. Ja, also man kann das natürlich jetzt tot spezifizieren mit Anforderungen, mit Komponenten, mit Fähigkeiten, was da alles rein muss und riesenlange politische Prozesse führen. Dann werden wir die Zeitachse auf jeden Fall reißen. Oder wir sagen, wir machen jetzt einen Hands-on-Approach. Wir haben, das ist vom Grundsatz her beschlossene. Wir haben die Mittel. Wir gehen vielleicht auch neue Wege in der Ausgestaltung, in der Umsetzung. Bringen auch wettbewerbliche Aspekte mit rein, dann glaube ich, dann kann man da schon viel erreichen. Ja, aber das ist im Moment, würde ich sagen, ist das alles noch offen.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Was hast du für ein Gefühl, wie ist da gerade so dieser Spirit?
Also ja, das ist ja eigentlich genau der New Space Spirit, ne, der jetzt beschrieben wird. Hohes Risiko, andere Wege gehen, nicht alles so machen, wie man es vielleicht die letzten 20, 30 Jahre gemacht hat. Auch mit den Erfahrungen aus der Raumfahrt, auch in 4 Jahren oder 5 Jahren, das ist schon normalerweise für ein Projekt unseres Ausmaßes wirklich sehr ambitioniert.
Ja, ja, also man muss wirklich sagen, das ist ein Flagship-Project und so wird es auch tituliert. Wir haben Copernicus für die Erdbeobachtung, wir haben Galileo für Positionsdaten, also das europäische Pendant zu GPS, und es kommt jetzt als drittes großes Projekt IRIS² dazu. So, also es ist eine wirklich große Nummer und es hat den Einfluss auf das gesamte Ökosystem, nicht nur die Satellitenhersteller, sondern es geht auch um die Anwendungen, es geht um die Nutzer. Und da wäre es halt wichtig, dass staatliche Nutzer, die dieses Projekt ja zum Großteil staatlich finanzieren, dann auch als Nutzer das nutzen. Ja, und da haben wir Europäer, da stehen wir uns, glaube ich, oft selbst im Weg. Wir haben mit Milliarden an Steuergeldern ein super Galileo-System aufgebaut, das genauer ist als GPS, aber zum Beispiel die deutsche Regierung und die Bundeswehr nutzen es gar nicht.
Aber woran liegt das? Ist das einfach eine Gewohnheit oder ist es Schwierigkeit umzustellen? Was sind da die Gründe aus deiner Sicht?
Vom Grundsatz her würde ich erstmal sagen, es ist ein fehlendes strategisches Verständnis, dass man so etwas hat und nutzen kann und damit auch eine gewisse Souveränität erreichen kann. Die Bundeswehr hat viele Waffensysteme aus den USA, ob das Kampfflugzeuge sind, die F-35, die jetzt kommt, ob das Flugkörper sind für die Luftwaffe und, und. Und die laufen natürlich über GPS. Das ist ein amerikanisches System. Man nutzt GPS, die Amerikaner nutzen GPS. Wir haben uns sicherheits- und verteidigungstechnisch natürlich immer, und wir tun das auch nach wie vor, muss man ehrlicherweise sagen, an den USA orientiert und angelehnt. Und die Amerikaner nutzen halt GPS. Und da gibt es natürlich viele, die würden jetzt sagen, das ist ein pragmatisches Vorgehen. Dann machen wir das auch. Das ist eingeführt, das ist interoperabel. Let's do GPS, ja. Aber auch da nochmal der Blick in die Ukraine. Das kann eben in einem Worst-Case-Szenario dazu führen, dass das vielleicht mal nicht mehr verfügbar ist oder dass das eingeschränkt wird, die Nutzung, weil die Amerikaner vielleicht andere Schwerpunkte setzen oder andere Bedarfe haben. Und was machen wir dann? Und das war, glaube ich, so ein Szenario, das lange Zeit keine Rolle gespielt hat, weil es einfach nicht vorstellbar war, dass es an der Stelle mal Herausforderungen geben könnte. Aber wir sehen eben Ukraine und dass da teilweise der Kommunikationsaustausch und Systeme auch schon mal eingeschränkt und abgeschaltet wurden, dass das durchaus passieren kann. Und deshalb, glaube ich, müssen wir an der Stelle jetzt erwachsen werden. Und deshalb, wenn wir schon mit eigenen Steuermitteln, Milliarden an eigenen Steuermitteln solche wichtigen Systeme aufbauen, dann sollten wir sie auch nutzen.
Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, neben diesen Kommunikationssystemen, was würdest du denn sehen, wie sollte sich denn Deutschland allgemein außen- und sicherheitspolitisch im Weltraum positionieren? Sowohl eigenständig, das hast du ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, aber auch eben im Verbund, in der EU, mit der NATO.
Also die NATO hat ja schon vor langer Zeit Space zu einer gleichberechtigten militärischen Dimension erklärt, wie zum Beispiel Luft, Land oder auch See und auch der Cyberraum, also ist die fünfte gleichberechtigte militärische Dimension. Bisher bildet sich das sozusagen in der Struktur und Aufstellung der Bundeswehr, auch was die Fähigkeiten angeht, eigentlich noch nicht ab, ja, weil man auch da setzen sehr stark auf amerikanische und NATO-Fähigkeiten und keine eigenen Assets. Und ich glaube, wenn wir auch weiterhin, sage ich mal, auf Augenhöhe mit den USA zusammenarbeiten wollen, und das muss das Ziel sein, dann brauchen wir eigene Fähigkeiten, die wir hier einbringen können. Also wenn du nichts einzubringen hast, warum sollte jemand mit dir kooperieren wollen? So, und das ist so ein bisschen das Thema. Die Bundeswehr ist sehr stark, glaube ich, was Analyse, konzeptionelle Fähigkeiten und so in diesem Bereich angeht. Aber sie hat, wenn man ehrlich ist, relativ überschaubare, harte Fähigkeiten. Und da sagt ja auch der Koalitionsvertrag, das muss sich jetzt ändern. Mhm. Wir brauchen da eigene Fähigkeiten. Also da geht es natürlich nochmal um Kommunikation. Wir haben zwei geostationäre SATCOM-BW-Satelliten. Die Lehre aus der Ukraine ist, das reicht natürlich nicht, wenn du große Datenmengen und kurze Latenzzeiten brauchst. Also Kommunikation ist ein Thema. Aufklärung ist natürlich ein Thema. Es werden neue Dinge hinzukommen wie Early Warning, Missile Detection. Da hat Europa bisher gar nichts. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Thema, auch wenn man sich die jüngsten Entwicklungen anschaut. Jetzt die Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran und die massiven Raketenangriffe der Iraner auf Israel. Dann gelingt es natürlich den Israelis, viele dieser Raketen Gott sei Dank abzufangen und frühzeitig abzuschießen, weil sie sie sehr, sehr frühzeitig erkennen, aufklären können und weil sie auch Assets haben im Early Warning und in der Missile Detection, dass sie frühzeitig warnt und dann kann man entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten. Und das ist eben etwas, was die Europäer bisher in der Form noch nicht können. Und ich glaube, das brauchen wir ganz dringend.
Jetzt haben wir schon viel über die sicherheitspolitischen Themen gesprochen. Ich würde es jetzt noch mal so ein bisschen vielleicht in die Zukunft blicken und aus der Perspektive des Unternehmers, der wir ja auch sind. Oder hast du erst noch was vorher?
Ja, ich hätte tatsächlich vorher. Mein Eindruck ist jetzt so ein bisschen, Deutschland kann auch schon, aber irgendwie hängen wir noch so in unserer Komfortzone so ein bisschen fest und sind einmal, Stichwort Ukraine, dadurch wachgerüttelt worden, waren dann wach. Dann ging es plötzlich los, so gefühlt. Okay, jetzt mit der neuen Bundesregierung. Aber es scheint immer so, als würden wir einmal so total aufstampfen und sagen, hey, wir machen jetzt, und dann schläft alles wieder so ein bisschen ein. Es führt irgendwie immer wieder der Weg zurück in die Komfortzone. So ist jetzt mein Eindruck. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ja auch falsch.
Also diese Sorge, die ist aus meiner Sicht sehr berechtigt. Und wir haben, um jetzt nochmal in diesem europäischen Setup zu bleiben, wir haben ja lange Zeit wirklich nicht wahrhaben wollen, was da im Osten passiert. Dieser Krieg, der hat ja eigentlich schon vor langer Zeit angefangen. Ja, das ist ja nicht erst mit dem Einmarsch der Russen, der Vollinvasion 2022 gestartet, sondern wir hatten Jahre davor die Annexion der Krim. Wir haben den faktischen Einmarsch der Russen in der Ostukraine gehabt. Also dieser Krieg, der geht schon sehr, sehr lange. Aber wir haben das, glaube ich, immer wieder verdrängt. Und wir haben ja zum Beispiel Nord Stream 2, die zweite Gasröhre, die haben wir zu einem Zeitpunkt auch noch genehmigt und gemacht, als die Russen schon die Krim annektiert hatten. Also wir haben das, glaube ich, nicht ernst genommen. Und wir haben immer irgendwie gesagt, ja, so schlimm ist es nicht. Und wir können eigentlich weitermachen wie bisher. Business as usual.
Also die drei Äffchen, oder?
Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo das absolut nicht mehr geht. Und es gibt ja auch Berichte und Analysen des Bundesnachrichtendienstes und auch anderer Dienste, die sagen, die Russen, die rüsten so brutal auf, viel stärker als das, was sie eigentlich in der Ukraine brauchen, in Anführungszeichen. Die hybriden Angriffe auf Europa nehmen permanent zu. Also man denke nur an die Geschichten mit den Unterseekabeln, die reihenweise gekappt werden. Da braut sich was zusammen. Und deshalb dürfen wir eben nicht nochmal in diese Lethargie zurückfallen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und auf unser Thema übertragen heißt es, wir müssen auch die Dimension Weltraum-Space-Fähigkeiten stärken, weil wenn ich die entsprechenden Fähigkeiten nicht habe, dann kann ich eigentlich auf dem Gefechtsfeld auf der Erde nicht bestehen. Und das ist eine ganz wichtige Schlussfolgerung. Und da müssen wir uns jetzt wirklich ernst machen und unseren Act zusammenbekommen.
Also deshalb ja auch New Space, dass man eben schneller vorangeht, andere Wege geht und eben auch den Mut hat, da vielleicht die Grenzen einfach mal in gewisser Art und Weise zu verschieben.
Ja, New Space ist für uns sozusagen keine Frage der Größe oder des Alters von Unternehmen, sondern es ist eher eine neue Etappe in der Raumfahrt. Und diese Etappe, die dieses neue Zeitalter in der Raumfahrt beinhaltet, die Verzahnung mit der Nicht-Raumfahrtindustrie immer wichtiger wird. Also Stichwort vernetztes Fahren, IoT und solche Geschichten. All das funktioniert in Teilen nur mit einer Weltrauminfrastruktur. Aber es ist eben auch eine neue sicherheitspolitische Komponente. Und diese neue Etappe, und wir sprechen davon New Space, das ist zuallererst eine Chance, Dinge anders zu machen, größer zu machen, auch mit neuen Ansätzen. Und wir haben, wie eingangs schon gesagt, wir haben alles, was es braucht. Wir müssen halt jetzt was draus machen und vor allem, wir müssen jetzt mal loslegen.
Aber da komme ich wieder zurück zu meiner Frage.
Ja, genau.
Nämlich aus Sicht des Unternehmers, das interessiert uns natürlich hier besonders. Kannst du denn nach dieser doch recht kurzen Zeit der neuen Bundesregierung aber trotzdem schon erkennen, was ist geplant? Gibt es konkrete Maßnahmen, um eben Raumfahrt zu einem echten Innovationstreiber zu machen oder auch umzusetzen?
Also ich glaube, die ersten Anzeichen sind da. Ich glaube, wir haben mit Frau Beer eine Ministerin, die jetzt für Raumfahrt zuständig ist, die sehr, sehr tech-affin ist. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und es ist stark, dass man an der Spitze jemanden hat, der Bock auf das Thema hat und der sagt, jawohl, das ist ein wichtiges Thema und ich mache da jetzt mal. Also ich finde, da gab es einen guten Start. Mhm. Den Koalitionsvertrag haben wir schon gesprochen. Ich finde, der ist auch sehr stark. Da ist jetzt eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Aufbruchsstimmung da und das muss man natürlich nutzen. Es gibt natürlich, wie das immer so ist, wir haben eine neue Regierung, die muss sich erst einarbeiten. Beim Thema Raumfahrt kommt natürlich noch hinzu, die Zuständigkeit lag bisher in mehreren anderen Ministerien, vor allem im Wirtschaftsministerium. Das wird jetzt quasi umgehängt in das neue Ministerium. Das DLR, was auch zum Wirtschaftsministerium gehört hat, geht jetzt auch in das neue Ministerium. Also solche Prozesse dauern natürlich ein bisschen. Das ist ganz logisch. Es wird auch personelle Veränderungen geben. Aber ich glaube schon, wenn man das dann alles vollzogen und umgesetzt hat, dass das eine sehr gute Ausgangsbasis ist. Ein Punkt, der ist uns natürlich auch nochmal wichtig und es ist auch schon angeklungen, Raumfahrt und New Space ist kein Forschungsthema mehr. Ja, also das geht weit darüber hinaus und da verbinden wir natürlich schon auch die Hoffnung, dass auch wenn es jetzt in dem neuen ministeriellen Zuschnitt ist und es ist ja das alte Forschungsministerium, das jetzt weiterentwickelt wurde, dass das weiterhin eben diesen ganz industriellen und wirtschaftlichen und Innovationsfokus hat und dass der eigentlich noch eher gestärkt wird und wir jetzt nicht ausschließlich nur noch über Forschung reden. Das wäre, glaube ich, das würde dem Thema nicht gerecht werden.
Aber glaubst du, das könnte passieren? Weil ich glaube, das war ja auch die Sorge vieler. Jetzt geht's von der Wirtschaft in die Forschung.
Also ich verstehe das neue Ministerium nicht so, dass es ein reines Forschungsministerium ist, sondern dass es eher ein Innovations- und Technologieministerium ist und Raumfahrt da eine zentrale Säule ist und dass man natürlich die wirtschaftliche, wettbewerbliche Komponente genauso mitdenkt wie auch die Forschungsdimension. Das wäre zumindest die Hoffnung.
Also könnte man sagen, Raumfahrt als strategischer Hebel für wirtschaftliche Resilienz oder würdest du so weit nicht gehen?
Doch, definitiv. Weltraumfähigkeiten, Raumfahrt an sich ist Dual Use und ist eine kritische Infrastruktur. Ohne diese kritische Infrastruktur würde ganz, ganz viel auf der Erde nicht funktionieren. Und das kann man nur oft genug betonen. Und es ist natürlich, da kommt jetzt wieder bei uns der BDI natürlich durch, es ist für die deutsche Industrie, es ist eine Riesenchance, weil die deutsche Industrie ist produktionsintensiv. Wir sind sehr, sehr stark in der Herstellung und Produktion von sehr sophisticated Prozessen und Produkten. Und das sind alles Dinge, die in Zukunft eine viel stärkere Vernetzung bedürfen. Und deshalb gibt es da einen ganz klaren Link zur klassischen deutschen Industrie. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel bei unserem nächsten Weltraumkongress, den wir am 25. September hier in Berlin veranstalten werden, auch ganz prominent in das Schaufenster stellen werden. Es ist eine Riesenchance für das Industrieland der Zukunft und es ist sehr stark ein Datenthema. Viele haben immer noch die Vorstellung, es geht eigentlich nur so um Hardware bei Raumfahrt und da kommen zum Beispiel mit der Teflonpfanne. Also ich finde, das verkennt total, wo wir uns da längst bewegen. Wir haben eine Space Economy global, die hat so einen Umsatz von 550 bis 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr und davon sind nur in Anführungszeichen 150 Milliarden Hardware basiert, Raketen, Satelliten, Bodensegmente etc. Und der Rest, 350 Milliarden, 400 Milliarden in der Größenordnung sind datengetriebene Anwendungen und Downstream-Themen. Und das ist natürlich für die deutsche Industrie besonders wichtig, weil es da neue Geschäftsmodelle, neue Möglichkeiten und gibt. Und deshalb ist es für unser Land ebenso wichtig, jenseits von der Faszination und den spannenden Themen, die wir alle begeistert verfolgen.
Was glaubst du, woran liegt es, dass der Eindruck da so ein bisschen verfälscht ist? Ist es noch so aus den 60er Jahren dieses Starship und wir wollen fremde Welten irgendwie erkunden, das bekannt ist, okay, eigentlich, du brauchst Internet, das betrifft dich eigentlich mehr, als du eigentlich denkst. Ist das noch diese Magie aus den 60ern, die da irgendwie so das so ein bisschen verfälscht?
Ja, ich denke mal, vor unserer aller Zeit hier war, ja, also Mondlandung und Apollo, das war natürlich eine Etappe in der Raumfahrt, wo es um einen Systemwettstreit zwischen dem Westen, den USA und der Sowjetunion auf der anderen Seite ging. Und da ging es sehr stark natürlich um Prestige. Welches System ist in der Lage, das Thema Raumfahrt stärker zu befördern? Wem gelingt es zuerst, auf dem Mond zu landen? Wer kommt ins All und, und? Das war sehr, sehr staatsgetrieben. Das war sehr, sehr politisch motiviert. Treiber waren die Raumfahrtagenturen, die staatlich waren, die das realisiert und umgesetzt haben. Und dann aber in der Folge nach dem Motto, wir sind dann zum Mond geflogen, been there, seen everything. Ja, wir sind da gelandet, die Amerikaner waren da ein paar Mal. Und dann war es aber auch aus. Ja, weil wir gesagt haben, so, wir haben gezeigt, unser System ist das Bessere. Wir sind da hingeflogen. Kennedy hat gesagt, we do it because it's hard. Ja, und Haken dahinter, delivered. So, das ist, glaube ich, bei vielen noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann prägen natürlich Leute wie Elon Musk und Jeff Bezos, die da sehr ambitionierte Pläne haben, die von der Kolonisierung des Mars sprechen, die von einer multiplanetary Gesellschaft sprechen, making humankind multiplanetary, die mit solchen großen Visionen wird natürlich suggeriert, dass das quasi der Kern ist, worum es geht. Und da würde ich aber sagen, das ist nur ein Auszug, das ist nur ein Teil. Der viel größere Part von Space, der spielt im Low Earth Orbit, der spielt perspektivisch auch auf dem Mond. Ja, da werden wir Dinge sehen wie die Förderung von Rohstoffen auf dem Mond, die Nutzung des Low Earth Orbit als Produktions- und Innovationsraum, weil ich in der Schwerelosigkeit einfach Dinge tun kann, die ich so auf der Erde nicht realisieren kann. Aber das ist eben noch nicht überall in den Köpfen drin. Da arbeiten wir auch mit unseren Mitgliedern und auch mit dem Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie, der auch bei uns dabei ist. Da arbeiten wir gemeinsam dran, diesen Perspektivwechsel gemeinsam hinzubekommen. Und ich glaube, der Koalitionsvertrag und die aktuellen Entwicklungen, die zeigen das schon in die richtige Richtung.
Vielleicht abschließend die Frage aus deiner Sicht, aus Sicht des BDI, der New Space Initiative, was wäre denn für dich ein realistisches, aber vielleicht auch ein ambitioniertes Ziel für die deutsche Raumfahrt bis 2030?
Zunächst ist der große Treiber und der große Bedarfsträger wird die sicherheitspolitische Dimension sein und dadurch natürlich die Bundeswehr. Und ich glaube, wir haben im Ökosystem und mit unseren Unternehmen die Fähigkeiten, auch die industriellen Kapazitäten der Bundeswehr bis 2030 zusätzliche Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die sie dringend braucht und die im Übrigen auch unsere europäischen Partner von uns erwarten. Wir reden in der Raumfahrt oft über Frankreich und Italien, das sind die anderen beiden großen Space-Nationen in Europa. Aber viele andere Länder, kleinere Länder, haben in dem Bereich keine Industrien, keine Fähigkeiten und die bauen natürlich auf uns. Das heißt, wir Deutschen haben da auch eine Verantwortung gegenüber unseren Partnern, weil wir in der Lage sind, durch unsere industriellen Fähigkeiten, durch unsere Größe, durch unsere finanziellen Ressourcen, Dinge zu realisieren, die die Partner mitnutzen können. Ja, also ich glaube, das muss jetzt erstmal das Ziel sein, der Bundeswehr die notwendigen Weltraumfähigkeiten schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen, die dann auch von den Partnern genutzt werden können. Da müssen wir über Dinge reden wie Early Warning, Missile Detection. Da müssen wir reden über Fähigkeiten im SIGINT, also im elektromagnetischen Bereich. Da haben wir bisher satellitenbasiert nichts. Wir müssen über Responsive Space Fähigkeiten reden. Wir müssen die Assets, die wir dann im Weltraum haben, ja auch schützen können. Der beste Schutz ist, wenn ich in der Lage bin, in einer Ausfallsituation schnell Ersatzsysteme wieder ins All zu bringen und damit die gesamte Architektur am Laufen zu erhalten. Und ich glaube, genau in diesen Bereichen kann Deutschland, kann das deutsche Ökosystem sehr, sehr viel einbringen. Und das Zweite ist dann so ein bisschen über 2030 hinaus gedacht. Da müssen wir natürlich auch mit europäischen Partnern dann zusammenarbeiten. Ich persönlich bin der Meinung, europäische Astronautinnen und Astronauten sollten auch mit europäischen Raumschiffen ins All fliegen können. Weil dass wir immer nur der Mitfahrer bei anderen sind, ich finde, es wird der Bedeutung und der Historie Europas als Kontinent der Entdecker nicht gerecht. Und ich glaube, das sind Dinge, die muss man im November auf der ESA-Ministerratskonferenz diskutieren. Wollen wir in dem Bereich als Europäer mit dabei sein oder wollen wir dauerhaft nur der Juniorpartner sein?
Das finde ich total schön, dass du das sagst und dafür dann auch so selber losgehst. Ich glaube, das ist auch ein tolles Bild, wenn man sich vorstellt, europäische Astronautinnen und Astronauten fahren dann auch in europäischen
Trägersystemen.
Das ist auch etwas, was in der Welt eigentlich nicht verstanden wird. Also ich bin bei uns im BDI auch für Afrika zuständig und wir sind da viel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Und viele afrikanische Länder haben mittlerweile auch eigene Space Agencies, haben eigene Aktivitäten, weil die sagen, natürlich, wir legen doch im Kongo kein Glasfaser, sondern das müssen wir mit Satelliten machen, ist doch vollkommen klar. Und die gucken dann auf Europa und wenn wir da mit ihnen reden und sagen, Moment, ihr habt einen Astronautenkorps, ihr bildet Astronauten aus, aber ihr habt quasi nicht den Bus, um die zu transportieren. Nee. Ist schon ein bisschen komisch irgendwie, ne? Und ich finde, da haben wir auch drüber gesprochen, da haben wir es uns vielleicht so ein bisschen bequem gemacht, so nach dem Motto, okay, wir wählen ja Astronauten aus, stecken die in den Brown Overall, bilden die aus und dann gucken wir, wer kann die vielleicht mitnehmen. Und jetzt in dieser neuen, sich verändernden geopolitischen Situation ist es halt aus meiner Sicht aus der Zeit gefallen. Ja, wir brauchen als Europäer und wir sind der größte integrierte Wirtschaftsraum der Welt, wir sollten uns dann nicht verstecken. Und es hat noch eine zweite Dimension, das ist die Innovationskomponente. Also es gibt Studien, die belegen, dass das moderne Silicon Valley einen direkten Bezug zu dem Apollo-Programm in den 50er und 60er Jahren hat. Warum? Weil natürlich für Apollo Technologien und vor allem Rechnerleistung entwickelt werden musste, die es damals noch gar nicht gab. Und das hat dann dazu beigetragen, dass ganz, ganz viele Tech-Companies in der Folge und später von Leuten gegründet wurden, die an dem Apollo-Programm beteiligt waren. Und es gibt viele, die sagen, diese technologische Vorreiterrolle, die die USA heute in diesem ganzen Software- und IT-Bereich haben, das ist eine unmittelbare Folge aus dem Apollo-Programm. Das heißt, wenn wir über astronautische Raumfahrt reden und europäische Raumschiffe, dann reden wir nicht darum, dass wir da einfach eine europäische Flagge draufkleben, sondern wir reden über das gesamte Innovationsökosystem und wie das Europa technologisch nach vorne pushen kann.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, ne? Und ja, mit dem Spirit sollten wir, glaube ich, auch weitermachen.
Wir tun unser Bestes, einen kleinen Teil dazu beizutragen, auf jeden Fall, ja, mit guten Optiken.
Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke in die politischen und industriellen Rahmenbedingungen, die es für so eine, ich glaube, man kann schon sagen, neue Raumfahrt-Ära braucht.
Ja, absolut, ja.
Vielen, vielen Dank, dass du bei Space4 warst.
Sehr, sehr viele neue Einblicke, die, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sind.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Dann gibt es die nächste Folge wieder im August.
Bis dahin schickt uns wie immer gern all eure Fragen zum Thema Gründung und New Space an podcast@spaceoptics.de. Und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören und einen schönen Sommer.
Danke dir, Matthias und Matthias.
Space 4. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.